Freimaurerspaziergang. Über Grenzen. Ein Spaziergang mit Alexander Walter. Heute, lieber Zuhörer, will ich Sie mitnehmen auf einen Spaziergang, der von Grenzen handelt. Grenzen begegnen uns so häufig, sind so allgegenwärtig, dass wir uns ihre Existenz oftmals gar nicht bewusst sind. Und doch sind sie für unser individuelles Sein, unser Zusammenleben, unser Werden, unsere gesamte Welt so entscheidend. Wenn man es recht bedenkt, ist man geneigt zu behaupten, dass fast alles Grenze ist. Denn die Gegenwart beispielsweise ist eine Grenze zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Auch wenn deren Breite als Augenblick gegen Null strebt. Aber beginnen wir am Anfang, etwas grundsätzlicher. Es gibt viele verschiedene Arten von Grenzen. Da sind räumliche, zeitliche und abstrakte, große und kleine, materielle und immaterielle, fixe und dynamische oder offene und geschlossene, die sich in ihrer Durchlässigkeit unterscheiden. Es gibt politische und religiöse Grenzen, Grenzen zwischen gesellschaftlichen Schichten, Grenzen des Verhaltens, Grenzen der Entwicklung, der Auffassungsgabe, des Denk-, Sag- und Vorstellbaren, der Wissenschaft und der Kunst. Nicht zu vergessen sind neben den Grenzen kultureller Güter auch jene in der Natur. Betrachten wir zunächst kurz die letztere, um uns die fundamentale Bedeutung der Grenzen zu veranschaulichen. Menschliches Leben beruht auf dem Vorhandensein des menschlichen Organismus. Er ist immer ein klar von der Außenwelt abgegrenzter Körper mit Seele und Geist. Alleine kann er nicht existieren. Er bedarf der Grenze ebenso wie der Gemeinschaft und des Austausches mit der Umwelt, da ansonsten die grundlegenden Eigenschaften des menschlichen Lebens wie Reproduzierbarkeit oder Stoffwechsel nicht gegeben sind. Im menschlichen Organismus finden wir Organe, die deutlich voneinander abgegrenzt werden können. Ihr Gewebe besteht aus Zellen, für die jeweils dasselbe gilt. In der menschlichen Anatomie ist also eine sehr klare, strukturierende Begrenzung auf allen bekannten mikro- und makroskopischen Betrachtungsebenen gegeben. Und auf diesen natürlichen Grenzen beruht die menschliche Physiologie. Zellen werden durch Biomembranen von ihrer Umgebung abgegrenzt. Nur so entsteht die Zelle als eigener Stoffwechselraum, in dem ganz bestimmte Enzyme wirken können, in dem ganz bestimmte zellspezifische Vorgänge ablaufen können. Für Gewebe, Organe und Organsysteme gilt dasselbe. Biologisch betrachtet ist menschliches Leben Begrenzung, Grenzziehung. Aber auch hier gilt, dass die Grenze alleine nicht ausreichend ist für das Zustandekommen und die Aufrechterhaltung menschlichen Lebens. Zellen verbinden sich zu Geweben, diese wiederum zu Organen und zu Organsystemen. Es gibt unzählige Mechanismen des Stoffaustausches, der Kommunikation, Methoden, mit denen die Teile des Menschen miteinander in Beziehung treten. Botenstoffe wie mRNA, Neurotransmitter wie Adrenalin, Hormone wie Testosteron oder Ionen wie Calcium sind Beispiele. Erst wenn also klar abgegrenzt und dann wieder verbunden worden ist, wenn kommuniziert wird, kann menschliches Leben stattfinden. Die Konstitution von Grenzen sowie diverse Möglichkeiten, diese überwinden zu können, sind ein grundsätzliches biologisches Prinzip, ohne das keinerlei Leben möglich wäre. Grenzenloses Leben gibt es nicht und wird es nie geben. Ich glaube, dass das auch für die zeitlichen Grenzen des individuellen Lebens gilt. Aber was machen wir daraus? Was machen wir aus einem Leben, das auf Grenzen beruht und begrenzt ist? Nicht nur die Freimaurerei trägt diese Frage an uns heran. Sie stellt sich jedem von uns, jeden Tag. Man mag sie ignorieren, übergehen, verdrängen, sich in Gewohnheiten flüchten oder beschäftigt nichts tun. Aber die Frage ist da, immer. Ich bin sicher, dass man sie im Bewusstsein von Grenzen besser beantworten kann. Deswegen konfrontiert uns die königliche Kunst mit der Vergänglichkeit. Deswegen haben wir den rieselnden Sand im Stundenglas vor Augen. Deswegen sehen wir den Totenschädel. Deswegen vergewissern wir uns des großen Baumeisters aller Welten, um menschliche Grenzen zu visualisieren durch Symbole, damit wir daraus für uns selbst das Gebot der Humanität ableiten, zu der Erkenntnis gelangen, dass der beste Moment für humanes Handeln jetzt ist. Dabei haben wir das Hora Ruit Carpe Diem keineswegs erfunden. Wir pflegen lediglich einen bestimmten Umgang damit, brüderlich, rituell und symbolisch. In Vorbildern und Bildern, in Zeichen und Gezeichneten trägt die Freimaurerei immer wieder die Forderung an uns heran, dass wir uns bemühen sollen um Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz, Humanität, Gerechtigkeit oder Frieden. Und in den Forderungen, welche die Maurerei erhebt, werden die Grenzen, die das Individuum mitbringt, gewahrt und geachtet. Von keinem Freimaurer wird der große Wurf erwartet, von allen aber der kleine. Freiheit im eigenen Denken, um Entwicklungspotenzial ausschöpfen zu können. Gleichheit, um Arroganz, Narzissmus und Selbstüberhöhung zu vermeiden. Brüderlichkeit, um die Kraft der Bruder- und Menschenliebe produktiv nutzen und befördern zu können. Toleranz, um sich Entwicklungsmöglichkeiten erschließen zu können. Humanität, um dem eigenen und der anderen Leben Sinn zu geben. Gerechtigkeit, um die Gleichwertigkeit der Menschen in Taten anzuerkennen. Und Frieden, um der Destruktion durch Streit und Krieg vorzubeugen. Damit sind weder alle Werte der Freimaurerei noch ihre möglichen Interpretationen genannt. Auch das Darstellbare hat Grenzen. Freilich wäre der Versuch einer Beschreibung der Grenzen der königlichen Kunst ein äußerst interessantes Unterfangen. Allerdings eines, das zum Scheitern verurteilt wäre. Denn dadurch, dass die Loge ein zwar klar abgegrenzter, geschützter Raum ist, der durch seine Grenzen Vertrauen entstehen lässt, sie aber einerseits offen für neue Brüder ist, andererseits diese vertrauensvolle Zusammenkunft die individuellen Grenzen nicht nur wahrt und achtet, sondern sogar zu diesen ermutigt, geht die Menge der maurerischen Grenzen ins Unendliche und wird damit unbeschreibbar. Man könnte es auch genau umgekehrt formulieren und behaupten, die Freimaurerei sei ob ihrer Größe und Komplexität quasi grenzenlos. Ich denke das nicht. Denn zu leicht lässt sich die Grenzenlosigkeit mit Willkür verwechseln. Und dass die Maurerei nicht willkürlich ist, hat Lessing schon so trefflich festgemacht. Abstrakt gedacht könnte man sagen, dass es keinen Unterschied macht, ob etwas keine oder unendlich viele Grenzen hat. Auch das würde ich in diesem Kontext nicht behaupten. Maurerisches Leben beruht ebenfalls auf eindeutigen Grenzen, die es erst ermöglichen, auch wenn diese individuell inhaltlich ins Unendliche gehen. Ohne die Grenzen der einzelnen Brüder, der Logen und Großlogen gäbe es die Freimaurerei nicht. Eine Weltbruderkette kann nur entstehen, wenn deren einzelne Glieder scharf voneinander unterscheidbar sind. Verbunden werden kann nur, was vorher getrennt war. Und wir verbinden uns tatsächlich wie die Glieder einer Kette. Denn diese geben ihre klaren Grenzen ebenfalls nicht auf, wenn sie die Kettenbildung eingehen. Man bleibt, wer man ist, auch wenn man den Brüdern die Hände reicht. Zunächst einmal. Aber welch wunderbare Veränderung, welch segensreiche Entwicklung wurde schon durch eine Handreichung induziert? Wie sicher, stabil und sinnvoll kann man als Glied in einer Kette dienen? Eine Kette vermag anderes zu verrichten als ein einzelnes Glied. Die Freimaurerei ist traditionell, institutionell, organisatorisch und verwaltungstechnisch ein Gemeinschaftsprojekt, an dem sich jeder Bruder im Sinne einer Pflicht beteiligen muss. Ihre Wirkung aber entfaltet sie individuell. Auf dieser Ebene des Individuums sind wir aufgerufen, in der Weise an uns, an unserem rauen Stein zu arbeiten, dass die Lebenspraxis des Einzelnen hin zum Humaneren verändert wird. Diese geänderte Lebenspraxis, die auf der ständigen Mahnung zur Humanität und dem ewigen Appell zur selbstkritischen Reflexion beruht, bedeutet nichts anderes als eine Verschiebung der persönlichen Grenzen. Wir ergreifen die maurerischen Werkzeuge, benutzen Winkelmaß, Zirkel, Kelle, 24-zölligen Maßstab, Spitzhammer, Senkblei oder Winkelwaage, um Grenzen zu verändern. Und dies im Bild des rauen Steins, dessen Formveränderung nur durch die Bearbeitung seiner Grenzen, durch Abschlagungen, durch Glättungen gelingen kann, wie auch im symbolischen Sinn. Denn individuell und gesellschaftlich ist die Frage nach Freiheit nur stell- und beantwortbar, wenn man gleichzeitig auch nach Grenzen fragt. Wo endet die eigene Freiheit? Wo enden die Freiheiten, die mir als Staatsbürger durch das Grundgesetz gegeben sind? Und wie verhält es sich mit den verschiedenen Freiheiten zwischen den unterschiedlichen Staaten? Woher kommen die Grenzen, auf denen Staatsgebiete liegen? Die Frage nach Gleichheit kann sich nur ergeben, wenn man disparate Dinge vergleicht. Sie mögen gleich, ähnlich oder ungleich sein, aber sie müssen unterscheidbare Grenzen haben. Sonst ist ein Vergleich unmöglich. Sind voneinander abgegrenzte Dinge und Menschen eher gekennzeichnet durch ihre Unterschiede oder ihre Gemeinsamkeiten? Und wollen wir eher das Verbindende oder Trennende in ihnen sehen? Auch die Frage nach der Brüderlichkeit ist letztlich eine der Grenzsetzungen, die das maurerische Individuum zu beantworten hat. Das Ziel ist klar und hoch. Alle Menschen sollen Brüder werden. Und doch ist der eine Bruder einem näher, der eine Mitmensch einem vertrauter. Wir gehen weder als Brüder in der Loge noch als Menschen in der Gesellschaft unter Aufgabe der persönlichen Grenzen in einer Gesamtheit auf. Unsere Symbiose hat Grenzen, auch wenn sie der Grenzverschiebung dient. Und auch die Toleranz kann nicht grenzenlos sein. Das Poppersche Toleranzparadoxon bringt das vortrefflich zum Ausdruck. Was liegt innerhalb der Grenzen der eigenen Toleranz? Was außerhalb? Und wie weit und mit welcher Geschwindigkeit kann man diese Toleranzgrenzen sinnvollerweise verschieben? Was, wenn man Toleranz nicht nur zwischen den Menschen betrachtet, sondern auch in sich? Wo liegen die Grenzen der eigenen Frustrations- oder Ambiguitätstoleranz? Gibt es Grenzen der Humanität? Kann Menschenliebe die Falschen treffen? Wo liegen die Grenzen des eigenen Wirkungskreises, in dem man noch human handeln kann? Ist es inhuman, Humanität nur auf Menschen und nicht auf Tiere zu beziehen? Kann es Humanität in einer Welt geben, die wir des menschlichen Lebensraumes durch Umweltzerstörung berauben? Und wer entscheidet, auf welcher Grundlage, was wir als menschlich und human annehmen? Wer definiert sie? Wie wäre Gerechtigkeit denkbar ohne die Herausforderungen, vor denen sie steht? Ohne Ungleichheit, ohne Grenzen, ohne Rechte, Pflichten und Normen? Alle jene inklusive der Ethik und des Sittengesetzes können ohne Definitionen, klare Abgrenzungen nicht gedacht werden. Grenzen sind nicht nur das biologische Fundament, auf dem die Menschheit ruht, sie sind auch ihre kulturelle Grundlage. Und zwischen was oder wem, in welcher Person könnte es Frieden geben, wenn es nicht auch den Widerstreit, die Konkurrenz geben würde? Unterschiede bedeuten ein Gefälle, Polarität und eben dadurch Potenzial, Energie und Kraft zwischen abgegrenzten Entitäten. Die Grenze schafft die Kraft, die der Friedenswille zu zähmen hat. Und in dieser Energie, diesem Potenzial, zeigt sich die Kraft der Schöpfung, der Genese, des Bauens. Heute ist es modern, Grenzen einreißen, abschaffen, überwinden zu wollen. Als behinderter Mensch begrüße ich das. Von allen Utopien ist mir eine barrierefreie die liebste. Es gibt vollkommen kontraproduktive Grenzen. Menschen sehen Barrieren, wo überhaupt keine sind. Leider bleiben erstere gerne unwahrgenommen und unangetastet, derweil an zweiteren unermüdlich gearbeitet wird. Andernorts fehlen Grenzen, sinnvolle Barrieren, die das Leben leichter machen würden. Und sehr gerne werden solche sinnreichen, bereits existierenden Abgrenzungen im Sinne einer fehlinterpretierten Gleichheit beseitigt. Dies nicht nur mit fragwürdigen Mitteln, sondern auch generalisierend, undifferenziert und vielfaltvernichtend. Und vor allem unter Inkaufnahme des Verlustes der schöpferischen Energie, die aus der abgegrenzten Ungleichheit hervorgehen kann. Als Freimaurer bauen wir den Tempel der Humanität. Wir können gar nichts bauen, nichts konstruieren, nichts gestalten, nichts schöpfen, wenn es nicht die nötige Kraft dazu gäbe. Und diese Energie in unseren Reihen ergibt sich durch Grenzen. Dadurch, dass wir alle als Freimaurer von einem einenden Band eingefasst, eingegrenzt werden. Und dadurch, dass wir alle eigene Grenzen haben, an denen wir arbeiten, die wir aber nicht aufgeben. Polaritäten, die kraftvoll harmonisiert werden, allerdings ohne die Grenzen des anderen fundamental anzugreifen. Eben wie beim Mensch. Die Organsysteme sind die Großlogen, die Organe die Logen, die Gewebe allerlei maurerische Assoziationen und die Zellen die Brüder. Ich hoffe, dass es irgendwann auch einmal wieder Mode wird, den Mut zu Grenzen aufzubringen. Warum? Grenze und Gemeinschaft, Individualität und Gruppenzugehörigkeit, Unterschiede und Übereinstimmungen sind keine unvereinbaren Gegensätze. Keine Feinde. Ganz im Gegenteil, sie bedürfen einander. Gleich und gleich gesellt sich gerne. Gegensätze ziehen sich an. Was von beidem ist korrekt? Beides. Und zwar zeitgleich. Doch gäbe es keine Grenze mehr, dann wären sowohl das Gleiche wie auch das Gegensätzliche nicht mehr existent. Was für ein Verlust für die Liebe. Grenzenlose Liebe muss ohne Grenzen eine Illusion bleiben. Wenn ich mir den Mut zur Grenze wünsche, von mir und meinen Mitmenschen, dann verstehe ich Verschiedenes darunter. Zum einen eine Bewusstheit, eine realistische Erkenntnis, eine wirklichkeitsgetreue Erfassung der eigenen Grenzen. Schließlich ist nichts angenehmer, als sich in der Gegenwart von Menschen zu befinden, die ihre eigenen Grenzen, das Ende ihres Kompetenzbereichs, die Stärken und Schwächen ihrer Persönlichkeit, den Umriss ihrer Identität kennen. Und zwar ohne Unerwünschtes zu verleugnen. Am liebsten stets im Bestreben, sie noch klarer zu fassen, sie noch schärfer herauszuarbeiten, sie zu verbessern, wo dies durch eigene Gestaltung möglich ist. Diesbezüglich ist man in der Freimaurerei in wahrhaft guter Gesellschaft. Zum anderen meint der Mut zur Grenze neben diesen Aspekten der auf Selbsterkenntnis fußenden Selbstbestimmung, aber auch die Selbstbestimmung durch Selbstbehauptung. Beides gehört eng zusammen. So ergibt sich durch Selbsterkenntnis ein Selbstbewusstsein im Sinne eines Bewusstseins über sich selber. Und jedes Selbstbewusstsein wird die Grundlage des Selbstbewusstseins im Sinne des Selbstvertrauens, wozu es allerdings zusätzlich der Selbstbehauptung bedarf. Erkenne dich selber. Sei der, den du erkannt hast. Und werde der, der du sein willst. Dazu ermutigt die Freimaurerei. Erkenne also deine Grenzen, stehe zu ihnen und versuche sie zu verschieben, wo dies aussichtsreich und als Veränderung zum Guten erscheint. Das mag sich sehr trivial anhören, aber tatsächlich gibt es im Leben wohl kaum ein dickeres Brett, das man bohren könnte. Denn wir scheitern gerne in allen drei Schritten. In der Selbsterkenntnis, sehen wir nicht unbedingt den, der wir sind. Gerne aber jenen, der gerade sozial erwünscht ist oder der wir gerne sein wollen. Unsere Grenzen können wir hundertfach erfahren haben. Wir unter- oder überschätzen uns dennoch konsequent. Und wer wir wirklich insgesamt sein wollen, haben wir nie richtig vollständig durchdacht. Humanität beginnt für mich mit der unumkehrbaren Erkenntnis, die zugleich Anerkennung dieser bedeutet, dass wir Menschen untereinander anders und gleichwertig sind. Sie findet ihren Ursprung insofern in der bedingungslosen Akzeptanz von Grenzen. Es gibt zwei mögliche Reaktionen auf die offensichtlich so tief in vielen Menschen verwurzelte Unfähigkeit, tatsächlich zu akzeptieren, dass wir unterschiedlich und gleichwertig zugleich sind. Erstens die Anerkennung der Andersartigkeit bei Leugnung der Gleichwertigkeit. So entsteht rechtsideologisches, nationalsozialistisches und rassistisches Gedankengut. Und zweitens die Leugnung der Andersartigkeit bei Anerkennung der Gleichwertigkeit. So entsteht linksideologisches, kommunistisches und gleichmacherisches Gedankengut. Beides halte ich für inhuman, weil es auf unterschiedlichen Wegen entmenschlicht. In der rechtsextremen Weise durch direkte Abwertung, in der linksextremen Weise durch Entindividualisierung. Auf beiden Seiten wird ein sehr menschlicher Fehler, den wir alle, mich eingeschlossen, ständig machen, zur Ideologie erhoben. Der Fehler beruht darauf, dass die Andersartigkeit der Menschen uns permanent durch die Wahrnehmung zugänglich ist, ihre Gleichwertigkeit hingegen nicht. Rechts wird dann die Unterschiedlichkeit in einer Art bewertet, die sich weder biologisch, sozial, kulturell, politisch oder religiös begründen lässt. Dabei wird Grenzen eine Bedeutung beigemessen, die sie tatsächlich nicht haben. Und wenn sich Grenzen nicht herbeikonstruieren lassen, dann werden sie ganz frei erfunden. Eine reale Wahrnehmung, eine tatsächliche Erfahrung, ein empirisch zugänglicher Teil der Wirklichkeit wird falsch interpretiert. Und diese Interpretation, eine Verblendung, führt fortan auch zu einer falschen Wahrnehmung, zu einem fehlerhaften Filter der Realität. Links ist es genau umgekehrt. Hier beginnt das Dilemma nicht mit einer Wahrnehmung, sondern mit einer Interpretation. Zwar ist die Ausgangslage der Gleichwertigkeit der Menschen auf der Seite der Interpretation ebenso korrekt wie die Annahme der Andersartigkeit auf der Seite der Wahrnehmung rechts. Doch wird die Form, in der sich Gleichwertigkeit äußern soll, fehlinterpretiert. Meist als Gleichheit, meist als Grenzenlosigkeit. Als Menschen sind wir aber weder identisch noch ohne Grenzen. Wir wollen auch beides nicht sein. Wir wollen besonders sein, ein Sieger, gesehen werden, herausstechen aus der Masse, einzigartig und nicht einer unter vielen verwechselbar gleich. Dennoch werden links dann Gleichheiten gesehen, wo keine existieren. Unterschiedlichkeiten von großer Bedeutung, Aspekte, über die sich Individuen definieren, selbst bestimmen, werden negiert. Humanität ist nicht die Pseudo-Erkenntnis, dass alle Menschen gleich, die Menschheit eine grenzenlose Masse sei. Sie ist vielmehr die Anerkennung des Gegenteils, der Individualität des Menschen und der Existenz seiner Grenzen. Sie äußert sich mitunter in unveräußerlichen Menschenrechten und Menschenpflichten, die tatsächlich für alle Menschen gelten sollten. Ein Blick auf die Menschenrechte und Menschenpflichten zeigt sofort, dass ihr wesentlicher Inhalt darin besteht, die menschliche Unterschiedlichkeit, die Individualität, die Freiheiten, die Vielfalt zu schützen und zu erhalten. Sie sind insofern Grenzschutz. Nun, lieber Zuhörer, habe ich ein wenig über Grenzen sprechen können und war dabei bemüht, ein bisschen über die Freimaurerei durchschimmern zu lassen. Und doch habe ich bei weitem nicht alles gesagt, was zu bedenken und zu berichten wäre. So ist es mit der Maurerei und ihren Werten immer gewesen und so bleibt es. Ein doch klar abgegrenzter Bereich mit deutlich gesteckten Themen, aber kein geschlossener. Logen sind offener, als sie es denken. Und sie bearbeiten ihre Anliegen ergebnisoffen und daher immer wieder. Vielleicht lohnt es sich für Sie, an dem vertrauensvollen, abgeriegelten, geschützten Raum einer Loge mit dem Wunsch anzuklopfen, herauszufinden, ob ein Betreten dieses Bereiches der Freimaurerei sinnvoll wäre. Sie sehen also, dass auch Freimaurerei vom ersten Moment an Umgang mit Grenzen ist. Auf Ihrem weiteren Weg, wo immer er Sie hinführen mag, wünsche ich Ihnen alles Gute. Ein Spaziergang mit Alexander Walter.